SRF 3.
Die Schweiz geht mit einem Unentschieden vom Platz. Wir haben die Details zum Auftaktspiel an der Fußball-EM. Die G7 einigen sich auf eine Gesundheitserklärung. Die Kritik am Abkommen folgt aber auf dem Fuße. Die Schifffahrt über den Bodensee wird zum Spießrutenlauf, wie Touristen Corona-Regeln handeln. Das ist Info 3. Ich bin Valerie Wacker. Heute Morgen noch lautete die wunderbare Bilanz der Schweizer Fußballnationalmannschaft für 2021. 5 Spiele, 5 Siege. Seit 15 Uhr, seit das erste Spiel der Schweizer an der EM angepfiffen wurde, gab es viel Grund, um diese Bilanz zu zittern. Am Schluss stand es 1:1 und die Schweizer ging mit einem Unentschieden vom Platz. Sportredaktor Marcel Melcher, was waren denn die Highlights in diesem Auftaktspiel?
Zuallervorderst steht natürlich der Treffer, der zum 1:0 führt in der 49. Spielminute. Eine Standardsituation. Xherdan Shaqiri bringt den Corner in den Strafraum hinein und dort ungewöhnlich ein Kopfball von Breel Embolo zur 1:0 Führung. Dann hatte man in der 86. Minute zuerst gemeint, die Schweiz führe mit 2:1. Da hat Gavranovic getroffen, aber der Video Assistant Referee, der Schiedsrichter am Videobildschirm, hat in der Nachbetrachtung der Szene erkannt, dass hier ein Offside vorhanden war und dieser Treffer nicht zählen durfte.
Ja, es war emotional, ein Hin und Her. Wie beurteilen Sie denn die Leistung der Schweizer Fußballmannschaft?
Lange hat die Schweiz alles richtig gemacht, hatte das Spiel stark unter Kontrolle, war 2/3 der Zeit in Ballbesitz und man hatte den Eindruck, dass die Waliser wenig bewirken können. Allerdings hat man dann die Ausrichtung geändert, nachdem die Waliser den Ausgleich erzielt hatten oder eigentlich schon davor, nach dem 1:0. Und dann wurde man zu passiv und so gab es am Ende ein Unentschieden, mit dem man eigentlich aus Schweizer Sicht nicht zufrieden sein darf.
Nicht zufrieden sein, aber bald geht es ja schon weiter für die Schweizer. Was müssen Sie denn mitnehmen fürs nächste Spiel?
Mitnehmen müssen sie, dass die taktischen Vorgaben durchgezogen werden sollten während der ganzen Partie, dass man sich von den Verläufen des Matches nicht aus der Fassung bringen lässt, sondern an den taktischen Vorgaben festhält. Gegen die Italiener wird das nochmals deutlich schwieriger. Die sind die klaren Favoriten. Vielleicht kann man da aus Schweizer Sicht halt auch auf Überraschungen hoffen.
Vielen Dank, Marcel Melcher. Am Mittwoch dürfen wir dann zum nächsten Mal mitfiebern. Wir kommen zu den Nachrichten mit Rebecca Villiger. Annalena Baerbock ist offiziell Kanzlerkandidatin der Grünen in Deutschland.
Die Grünen haben Baerbock an ihrem Parteitag in Berlin mit großer Mehrheit bestätigt. Sie erhielt über 98% der Stimmen. Nach der Nomination bedankte sich die 40-Jährige bei ihrer Partei.
Liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für diesen Rückenwind, gerade nach dem Gegenwind der letzten Wochen, wo vor allen Dingen ich Fehler gemacht habe, über die ich mich tierisch geärgert habe. Und da eure volle Solidarität zu spüren und dafür herzlichen Dank.
Der Parteivorstand hatte Baerbock im April als Kanzlerkandidatin vorgestellt. Danach erhielten die Grünen hohe Zustimmungswerte. In den letzten Wochen gingen die Umfragewerte jedoch zurück, unter anderem, weil Baerbock irreführende Angaben in ihrem Lebenslauf korrigieren musste. In Russland stehen aktuell rund 3000 Feuerwehrleute im Einsatz gegen etwa 60 Waldbrände. Laut Behörden wüten die Brände in verschiedenen Teilen des Landes auf einer Gesamtfläche von mehr als 500 Quadratkilometern. Das ist knapp die Fläche des Bodensees. Russische Umweltschützer berichten, viele der Brände seien durch Fahrlässigkeit ausgelöst worden, etwa weil Lagerfeuer außer Kontrolle geraten seien oder trockenes Gras angezündet worden sei. Und der Fall sorgte international für Entsetzen. Im Oktober 2019 wurden in einem Lastwagen in Großbritannien die Leichen von 39 vietnamesischen Migrantinnen und Migranten gefunden. Nun hat die italienische Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 28-jährige Rumäne soll Besitzer des Lastwagens sein, wie die Polizei mitteilte. Die Behörden werfen dem Mann vor, Mitglied einer Schleuserbande zu sein. Er wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht. Vier Männer wurden im Zusammenhang mit dem Tod der Vietnamesen bereits zu Haftstrafen verurteilt.
Info 3 Abend.
Eine zweite Corona-Krise. Lieber nicht. Das denken sich auch die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Mächte, der G7. Bei ihrem Treffen in Cornwall haben sie den zweiten Tag in Folge über Corona diskutiert. Resultat ist die sogenannte Carbis Bay-Erklärung. Sie soll dafür sorgen, dass sich eine solche Krise nicht wiederholt. Die Gipfelteilnehmer selber, die feiern sich für ihren Beschluss. Historisch sei er. Aber das sehen längst nicht alle so. Fredrik Steiger berichtet.
Die Corona-Pandemie gemeinsam bekämpfen, so definierte der britische Premierminister und Gastgeber Boris Johnson eines der Hauptziele des G7-Gipfels.
The UK is really stepping up to the...
Sein Land und die übrigen Teilnehmerstaaten hätten erkannt, es gehe nun darum, nicht nur die eigene Bevölkerung zu impfen, sondern die ganze Welt. US-Präsident Joe Biden verspricht 500 Millionen Impfdosen für beinahe 100 arme Länder.
The United States will purchase a half a billion doses.
Die anderen 6 G7-Staaten bieten weitere 500 Millionen Dosen an. Das sei, so Biden, ein historischer Schritt.
That's a historic step.
Die Erklärung von Carbis Bay spricht aber nicht nur von Gratis-Impfdosen. Es geht ebenso um die Stärkung der Weltgesundheitsorganisation WHO. Es geht darum, dass bei künftigen Pandemien binnen maximal 100 Tagen Impfstoffe und Tests zur Verfügung stehen. Das bedingt mehr Forschung, schnellere Herstellung und schnellere Zulassung und eine Produktion in zahlreichen Ländern. Erleichtert würde dies, wenn der Patentschutz für Impfstoffe aufgehoben oder zeitweilig ausgesetzt würde. Doch da sind sich die G7-Staaten uneinig. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres begrüßt zwar die Impfstoffspenden der G7, macht aber klar, ihr Angebot, so großzügig es klingt, reiche einfach nicht.
We are still far from getting that.
Die Rechnung ist rasch gemacht. Mit der Milliarde Impfdosen von den G7 lassen sich 500 Millionen Menschen in der dritten Welt impfen. Die Weltbevölkerung zählt aber 8 Milliarden. Die große Mehrheit ist noch nicht geimpft. Viele Länder haben damit noch nicht einmal begonnen. Derweil haben die USA oder Großbritannien, aber auch die Schweiz viel zu viele Impfdosen bestellt und horten sie vorläufig. Die Kritik an den G7 kommt diesmal nicht nur von Entwicklungsorganisationen, sondern sehr deutlich auch von der UNO und aus Wirtschaftskreisen. Das britische Magazin Economist schreibt gar, die USA und ihre Alliierten versagen gegenüber der Welt, politisch, moralisch und wirtschaftlich. Es müsse noch viel mehr Geld fließen, nämlich insgesamt um die 50 Milliarden Dollar. Gelänge es, die Pandemie rasch und rund um den Globus zu besiegen, ließe sich ein geschätzter ökonomischer Schaden von 9 Billionen abwenden, sagt John Denton, Generalsekretär der Internationalen Handelskammer. Will heißen, beim Kampf gegen Corona kann man gar nicht großzügig genug sein. Es lohnt sich immer. Gemessen daran hätten die G7 ruhig noch deutlich weitergehen können und müssen.
Info 3 Abend.
Die Ostschweizerinnen und Ostschweizer haben es sicher vermisst. Die Ausflüge über den Bodensee, ins Zeppelin-Museum im deutschen Friedrichshafen zum Beispiel oder mit dem Schiff zum Shoppen nach Konstanz oder warum nicht kurz in Österreich stoppen auf einem Besuch in Bregenz. Wer derzeit auf dem Bodensee Schiff fährt, bekommt aber nicht nur frische Luft und Weitblick. Wer jetzt Schiff fährt, lernt auch noch das Einmaleins der verschiedenen Corona-Maßnahmen in den Grenzländern. Selina Etter mit einem Reisebericht.
Das Kursschiff legt in Rorschach ab. Mein Plan für heute: ein Halt im deutschen Lindau und dann nach Bregenz am österreichischen Ufer.
Auch hier auf den Schiffen der BSB gilt im Allgemeinen die Maskenpflicht und die Abstandsregelung von 1,50 Meter.
Für Deutschland brauche ich keine Anmeldung und keinen Test, da ich weniger als 24 Stunden dort bin. Anders geht es zwei älteren Schweizerinnen, die ich auf dem Achterdeck antreffe. Sie fahren für ein paar Tage nach Lindau. Dafür brauchen sie eine Einreiseanmeldung und in ihrem Fall die Impfbestätigung.
Ich habe erst wirklich mit dem Organisieren gemerkt, dass es doch noch relativ kompliziert ist, im Internet zu schauen. Und dort hat es widersprüchliche Angaben. Dann haben wir irgendwo auch einen Moment lang schon ein bisschen das Gefühl, oh nein, wieso tun wir uns das an? Müssen wir wirklich über Grenzen?
Ja, meine Damen und Herren, wir rechnen mit Lindau.
Beim Aussteigen in Lindau mache ich die FFP2-Maske griffbereit. Denn in Bayern sind Stoff- oder OP-Masken nicht erlaubt. Direkt an der malerischen Hafenpromenade steht ein weißes Zelt. Teststation ohne Anmeldung. Ein junges Paar scannt mit dem Smartphone den QR-Code beim Eingang. Es sei ihr 5. Test in diesem Urlaub.
Naja, wir haben einen Test gebraucht zum Einchecken fürs Hotel. Dann war es ja noch so, dass wir alle 48 Stunden den Test wieder holen müssen. Dann waren wir in Baden-Württemberg, in Friedrichshafen. Da brauchen wir dann wieder einen Test fürs Essen gehen. Und ja, morgen wollen wir nach Bregenz, deswegen brauchen wir auch wieder einen Schnelltest.
Bregenz, da will ich auch hin. Meinen Antigen-Schnelltest für die Einreise nach Österreich habe ich schon am Morgen in der Schweiz gemacht. In einem Café am Bregenzer Hafen fragt mich die Wirtin Tamara Faber als erstes nach dem Testzertifikat. Schon ungewohnt, dass in einem Restaurant ein medizinisches Dokument geprüft wird. Ungewohnt auch für die Wirtin.
Ich habe mich grundsätzlich immer noch nicht daran gewöhnt, weil ich finde, das ist eigentlich ein Eingriff in die Privatsphäre nach wie vor. Warum soll ich das so genau überprüfen? Ich bin ja nicht von der Polizei oder von irgendeinem Amt.
In Österreich darf nur in ein Restaurant, wer getestet, genesen oder geimpft ist oder die erste Impfung mindestens 21 Tage her ist. Gäste ohne Dokumente abzuweisen sei hart, sagt die Wirtin. Gerade bei Schweizer Touristen komme das aber immer mal wieder vor. Ich trinke aus und mache mich auf den Weg zum Bahnhof. Zurück über die Grenze, die trotz aller Lockerungen hier am Bodensee noch gut spürbar ist.
Rebecca Villiger hat gleich hitzige Wetteraussichten für uns, aber zuerst noch eine Erfolgsmeldung aus dem Sport.
Ja, die Schweizer 4x100-Meter-Staffel der Frauen hat zum Auftakt des Leichtathletik-Meetings in Genf eine Spitzenleistung geliefert. Das Quartett Ricarda Dice, Ayla Del Ponte, Mucinga Cambunci und Salome Cora stellte in 42 Sekunden und 42 Hundertstel Sekunden die Jahresweltbestleistung auf. Und damit zum Wetter. Die Schweiz erlebt heute ihren ersten Hitzetag. Laut SRF Meteor wurde etwa um 16 Uhr an verschiedenen Orten die 30-Grad-Marke geknackt, unter anderem in Sion im Kanton Wallis und in Grony im Kanton Graubünden. Und es bleibt warm. Am Abend gibt es in den Bergen zwar lokal wenig Regen und morgen hat es zuerst Wolkenreste, dann scheint tagsüber aber die Sonne bei 25 bis 30 Grad.
Das war Info 3. Morgen ist Abstimmung und hier gibt es dann am Abend kompakt die Ergebnisse. Im Studio heute Rebecca Villiger und Valerie Wacker. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.